das AUA wird angegriffen und jetzt, ich bin der Merlin Sievers, ich stelle mich auch gleich noch ein bisschen mehr vor. Erstmal, wie soll das jetzt hier überhaupt ablaufen? Also ich habe erst tatsächlich überlegt, das so ein bisschen als Workshop zu machen, dann habe ich festgestellt, eigentlich habe ich schon viel zu sagen, deswegen ist ein Vortragsstil vielleicht doch besser. Aber am Ende wäre ich auf jeden Fall daran interessiert, so ein bisschen auch in eine Diskussion einzugehen und irgendwie Vorschläge von euch zu hören. Genau. Aber ja, ich kläre erstmal, was ist eigentlich das AUA, wie benutzt man das AUA und was ist jetzt eigentlich passiert, dass irgendwie dieser Vortrag zum Thema wurde. Und dann, was sind eigentlich die Prioritäten des AUA, weil das irgendwie wichtig ist, um zu klären, wie man jetzt mit der Situation umgehen sollte. Und dann habe ich auch eben eine eigene Lösung, also eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Da komme ich dann am Ende drauf zu. So, genau, ich bin 26, Merlin Sievers. Ich interessiere mich für IT-Security, vor allem tatsächlich Fuzzing, also das ist so automatisiertes Testgenerieren im Prinzip. Und auch ein bisschen für Game Development. Und ich bin Linux-Enjoyer, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Und ich bin aktuell Doktorand an der LMU in München. Genau, und da mache ich eben vor allem so Fuzzing-Zeug. Ja, gut. Und jetzt, wo das ja aufgezeichnet wird, falls ein Studi das von mir sieht, diese Folien habe ich innerhalb von einem Tag mal schnell zusammengewürfelt. Das ist ganz viel Text. Also falls ihr irgendwann mal Slides machen solltet, das ist kein gutes Vorbild. Das sind keine guten Slides. Genau. Okay, also was ist das AUA? Erstmal so die Basics. Das wird wahrscheinlich jetzt hier schon jeder wissen. Arch Linux ist eine Linux-Distribution und es gibt das Arch Linux Repository, also wo einfach die normalen Pakete drin sind für Arch Linux User. Und dann gibt es das Arch User Repository und das ist nicht dasselbe. Also im Arch Linux Repository sind eben offizielle Pakete drin und im Arch User Repository sind User-Submitted Skripte im Prinzip zum Bauen von Paketen drin. Wenn man irgendwo liest, und das habe ich immer wieder bei so Berichterstattungen zu dem Thema gesehen, AUA-User sind gefährdet, dann heißt es nicht, dass alle Arch-User gefährdet sind, sondern nur diejenigen, die AUA-Pakete installiert haben und auch nur bestimmte und eigentlich auch nur, wenn sie einen AUA-Helper verwenden und also da sind ganz viele so Sternchen noch dran. Genau, und auch ganz wichtig zu wissen, Arch Linux wird jetzt nicht nur von den Hardcore-Nerds verwendet, das ist ja so ein bisschen die Reputation, die Arch Linux hat, sondern es gibt ja auch ganz viele Arch-Derivate, so wie CashiOS und auch Manjaro theoretisch, wobei die, glaube ich, ihre eigenen Repos nochmal haben, aber noch andere. SteamOS ist prinzipiell auch ein Arch-Derivat und jetzt natürlich total im Kommen. Genau. Und auch ganz wichtig, das wird auch, finde ich, manchmal ein bisschen übersehen, aber auch Hardcore-Linux-Nerds profitieren von Sicherheitsfeatures und man muss nicht immer irgendwie das bare-metalste System haben, was es irgendwie gibt. Genau, okay. Dann gehe ich schon direkt wieder von meinen Slides weg. Ich zeige nämlich einfach mal kurz die AUA-Webseite. Hoffe, dass sie funktioniert. Die hat jetzt die letzten Tage in diesem Netzwerk mir relativ langsam immer nur geantwortet. Die hätte ich vielleicht mal direkt öffnen können. Gut, ich kann auch direkt den zweiten Punkt zeigen, den ich noch zeigen würde, nämlich wie jetzt eigentlich so ein Package-Bild aussieht. Also auf dem AUA sind im Prinzip ganz viele Package-Build-Skripte gehostet. Das sind im Prinzip einfach nur Bash-Skripte, die eben beschreiben, wie man jetzt ein Paket bauen würde. Da steht dann irgendwie sowas dabei wie, ja, auf was dependet denn dieses Paket, wo kriege ich denn die Sources her oder auch manchmal die fertigen Binaries. Und dann gibt es im Wesentlichen gibt's diese drei Schritte. Wir preparen das Paket, also manchmal applied man noch irgendwelche Patches, die dann für Arch spezifisch irgendwas verändern. Dann ist der eigentliche Baustep, also hier jetzt einfach Configure und Make. Und dann der Package-Step, wo dann nochmal das Ganze in die tatsächlichen Ordner auf dem System installiert, also rüber kopiert werden. Genau, also es ist relativ simpler Aufbau eigentlich und Genau, das wird dann im Prinzip auch so als Shell-Skript ausgeführt, mehr oder weniger von dem Installationstools auf Arch Linux. Gut, genau, das ist der AOR. Da wird man direkt gegrüßt, tatsächlich hier mit einem Disclaimer: AOR-Packages are user-produced content und any use of the provided files is at your own risk. Also, wir hosten das hier nur, wenn ihr das zum Installieren von Software verwendet. Das ist euer Hut. Genau, also durch die Blume, passt da ein bisschen auf. Genau, dann gehe ich mal zurück auf meine Slides. Also die beiden Sachen wollte ich jetzt abhaken. Das hat schon mal geklappt. Jetzt ist die Frage, wie benutze ich das tatsächlich, dieses AOR und diese Package-Build-Files? Und es ist relativ straightforward. Wir holen uns den Package-Build. Das ist mit einem Git-Clone einfach. Und auch hier habe ich jetzt quasi eine Live-Demo. Also das ist einfach ein Git-Clone und wir nehmen uns nicht das. Git-Clone. Genau, und dann zum Beispiel dieses Paket kommt eben von aorarch-linux.org. Klone ich mir, dann gehen wir da rein. Das ist jetzt der hier gewesen. Und dann ist da eben diese Package-Build-Datei. Und der nächste Step ist jetzt, sich mit Make-Package erstmal die Dependencies Package-S. Minus S macht, dass sich die Dependencies von dem Paket auch entsprechend runtergeladen werden. Da muss man gegebenenfalls dann nochmal ein Passwort eingeben. Und gut, in dem Fall habe ich jetzt dieses Dash, was hierfür gebraucht wird, noch nicht, also wird sich das runtergeladen. Und ansonsten führt Make Package eben die, wo haben wir sie? Ja, ich mache es dann nochmal hier, das hier auf. Den Prepare-Schritt durch und den Build-Schritt und auch den Package-Schritt sogar schon. Und baut dadurch dann einen Tarball, wo dann die fertig gebauten Dateien alle in deren entsprechenden Ordnerstruktur im Tarball selbst dann drin liegen. Genau. So. Und mit diesem Tarball, den können wir dann erst mit make-package-i installieren. Das braucht dann sudo-root-Rechte. Ich habe jetzt eben schon sudo-root-Rechte gebraucht, aber das war eben nur, um die, die Dependencies zu installieren. Und das eigentliche Bauen braucht dann keine Root-Rechte. Genau, das ist quasi, wie man das manuell machen würde. Und ich denke aber, also vielleicht, ich nehme an, viele von euch sind auch AUR-Nutzer, wenn ihr hier seid. Die meisten verwenden einen Helper. Ich kenne eigentlich nur die beiden. Ich weiß, es gibt noch mehr. Die beiden, also Yay und Paru, sind so ein bisschen eierlegende Wollmilchsäue. Also die machen quasi fast alles für einen. Soweit ich weiß, die meisten, die es noch gibt, die machen quasi ein bisschen weniger für einen, was eben auch. Nee, ich sehe einen Kopf schütteln. Okay, ja, wie gesagt, ich kenne nur vor allem die beiden. Aber also ich weiß, dass es zumindest ein paar gibt, die versuchen explizit weniger zu machen, damit man eben selbst gezwungen ist, mehr drauf zu schauen, was passiert hier alles richtig und hole ich mir keine Malware und dergleichen. Gut, ja, warum verwendet man jetzt so einen Helper? Also einmal, dieses Make-Package wird eben automatisiert. Also man kann den dann verwenden, im Prinzip wie ein normales Pacman auch, bloß eben, dass man diese AOR-Packages jetzt zur Verfügung hat. Die prüfen automatisch für einen nach Updates. Das muss man ja sonst auch quasi, müsste man bei diesen Git-Repositories schauen, gibt es da neue Commits. Und generell sind einfach eben diese AOR-Packages so First-Class-Citizens. Also da muss man nicht selbst so irgendwelche Ordner sich verwalten und da irgendwie regelmäßig Updates machen oder so, sondern die machen das alles für einen. Genau. Und also diese beiden jetzt sind auch einfach Wrapper um Pacman, also den regulären Package Manager rum, sodass ich zumindest auch dazu übergegangen bin, eigentlich kaum noch Pacman selbst zu verwenden, sondern ich starte einfach Paru in meinem Fall jetzt. Und der updatet erstmal die normalen Packages und danach nochmal die AOR-Packages. Genau, okay. Ja, jetzt fragt man sich, warum muss es überhaupt dieses AOR geben? Wo, also warum überhaupt AOR? Und die Gründe sind im Wesentlichen, man hat irgendwie halt ein Projekt, das ist nicht in den offiziellen Repos, weil sich vielleicht kein offizieller Arch Package Maintainer drum kümmern wollte. Vielleicht ist es eben einfach ein Nischenprojekt oder halt, also ist ja ein Nischenprojekt, du findest irgendein random Projekt auf Codeberg zum Beispiel und willst das jetzt nicht nur irgendwie der Clone und mal ausführen, sondern du willst es quasi als Paket von deinem Package Manager verwaltet haben. Und vielleicht gibt es auch noch irgendwelche anderen Gründe, die mir jetzt nicht einfallen. Genau, und dafür ist halt das AUR super. Und okay, genau. Full stop. Und jetzt klären wir erstmal, was ist eigentlich passiert. Also jetzt haben wir AUR geklärt. Was ist eigentlich passiert? Jetzt stellt man sich vor, man sieht irgendwie ein tolles neues Projekt auf eben Codeberg oder meinetwegen auch GitHub oder sonst wo und denkt sich, das ist super, das will ich gerne installieren und auch viel nutzen, Updates mitbekommen. Also erstelle ich dafür ein Package-Build-File, schreibe mir ein Package-Build-File und lade das im AUR hoch, dann kann es auch andere verwenden, das ist super. Und dann gehen irgendwie die Monate oder auch Jahre ins Land und letztlich habe ich es dann doch nicht so viel verwendet. Und dann denke ich mir irgendwann, als dann irgendwie dann Kommentare kommen auf meiner AUR-Seite, hey, der Build ist broken, kannst du das bitte fixen? Denke ich mir, ja, könnte ich schon machen, aber ich benutze es eh nicht mehr. Naja, ich gebe die Verantwortung ab und dann kann man eben ein Paket Orphansen, da wusste ich jetzt nicht, wie ich das im Deutschen richtig konjugieren will, aber man kann ein Paket als Orphan markieren. Genau, und da ist jetzt ein kleiner Einschub. Was sind Orphaned Packages? Also im AUR ist immer mindestens eine Person verantwortlich für so ein Paket und es können auch mehrere verantwortlich sein, aber wenn dann eben niemand mehr verantwortlich ist, weil sie alle gesagt haben, nee, ich bin raus, dann wird ein Paket zum Orphan, also der Package-Build ist immer noch auf der AUR-Seite, man kann den immer noch verwenden, aber es gibt halt keinen Maintainer. Und genau, das bedeutet aber auch in diesem System vom AUR, dass jede Person einfach hingehen kann und sagen kann, okay, ich übernehme es jetzt und dann kann diese Person da neue Package-Builds hochladen. Und hier auch schon markiert jeder, da schrillen wahrscheinlich bei allen die Alarmglocken, ja, dann kann jeder einfach irgendein Paket übernehmen. Das ist ja nicht so gut. Und normalerweise, wenn wir jetzt so einen AUR-Helper verwenden, also wir kriegen zwar, also mit Paro und Yay kriegt man zwar mit, okay, da sind Pakete orphaned, aber vielleicht sieht man das nicht mal, meistens ignoriert man es auch einfach und wenn ein neues Update von irgendeinem neuen Maintainer bekommt, dann spielt man sich das halt auch einfach drauf. Genau, und das kann jetzt passieren, irgendwelche Bad Actors kommen und adoptieren dieses Orphaned-Paket, modifizieren das Package-Build-File und dann steht da irgendwie drin, ja, installier mal hier Malware XY von meinem Server oder von den NPM-Servern oder sonst was. Genau, und das bedeutet, dass Leute, die sich etwas entweder neu installieren oder eben dann ein Update fahren, da wird das dann während dem Build-Skript ausgeführt auf dem eigenen System und dann hat man die Malware. Oder eben auch, vielleicht wird das noch gar nicht beim Build installiert, kann ja auch erst später zur Laufzeit, wenn ich das Programm dann aufrufe, wird das dann erst ausgeführt. Das kann natürlich mehrere Ausprägungen haben. Genau, genau das ist passiert, oder mehr oder weniger das. Also letztlich habe ich das als Namen Atomic Arch gefunden. Je nachdem, wo ich es gelesen habe, hieß es 1500 plus oder 1600 plus AUR-Packages wurden so ziemlich auf diese Weise quasi übernommen. Das heißt, es sind Packages, die tatsächlich schon andere verwendet haben. Die wurden dann orphaned und dann wurde automatisiert quasi, wurden diese Pakete übernommen. Kleine Änderungen im Build-Skript und dann wurde da Malware installiert. Es gab auch schon davor ähnliche Fälle. Genau, aber da war es jetzt irgendwie sehr viel und war auch, finde ich, relativ medienwirksam, zumindest eben in der Linux-Welt. Genau. Und jetzt muss man sich fragen, okay, was ist jetzt eigentlich das AUR? Also ich meine, ich habe am Anfang gesagt, was das AUR ist, aber wer ist schuld? Also, okay, die Bad Actors, die da irgendwie Malware hochgeladen haben, klar, die sind schuld. Ist das Arch Linux Team schuld? Naja, okay, also das AUR ist irgendwie separat vom Arch Linux Team, aber so in der Arch Wiki wird immer wieder verwiesen auf Pakete, die es nur im AUR gibt. Also könnte man vielleicht sagen, die sind schuld. Ist das AUR Team schuld, weil dieses Orphan-System irgendwie doof ist? Das könnte man vielleicht sagen. Ist das AUR-Team schuld, weil sie die Package-Builds, die man hochlädt, überprüfen sollten? Also ich habe auch gesehen, es gibt entsprechend irgendwelche Scanner-Tools oder sowas. Das könnte man vielleicht argumentieren. Sind die dummen User in Anführungszeichen schuld, weil sie müssen halt einfach diese Package-Builds lesen? Also ich gehe ja auch nicht irgendwo hin und, also ich meine in dem Fall ja schon, aber lade mir irgendein Skript runter und führe es einfach aus, ohne es zu lesen. Also sagt man ja normalerweise auch, dass man das nicht machen soll. Also sind die dummen User einfach schuld? Sind die Maintainer schuld, die so ein Package haben und dann einfach sagen Orphan und dann ist mir egal, ob irgendwelche User davon dann vielleicht dadurch Malware kriegen? Genau, das sind so ein bisschen die Fragen, die man sich da stellen muss. Und letztlich geht es eben auf diese Frage, was ist das AUR eigentlich zurück? Ist es jetzt ein Repository, wo man irgendwie schon davon ausgehen sollte, ja, da ist jetzt eher nur sicheres Zeug drin? Oder ist es ein Skripten, man teilt mit anderen Hardcore-Nerds irgendwie Skripte, um schneller Paket, also Programm XY installieren zu können. Und ich denke, dass die Antwort auf diese Frage ausschlaggebend ist dafür, wie man jetzt damit umgeht. Und hier ist jetzt quasi mein erster Teil, wo ich mal kurz so Meinungen aus dem Publikum hätte. Was denkt ihr? Also später, also gleich gebe ich euch noch meine Meinung, die natürlich die wichtigste Meinung ist. Ist ja jetzt mein Vortrag, aber ich bin natürlich gespannt auf eure Meinung. Ja, genau. Ja.
Hängt es nicht damit zusammen, dass da zwei Dinge aufeinandertreffen? Einmal ein ziemlich unbekümmertes Vertrauen in alle User, die sich daran beteiligen können, um eben weitere Software bereitzustellen, die das Arch-Repository nicht bietet, wo sich halt oft auch keine gefunden haben. Ich habe zum Beispiel sehr häufig, dass ich es einsetze für Vorabversionen, Snapshots, Nightly Builds und so on. Oder Canaries, wie auch immer man die nennt. Es gibt aber auch Pakete, wo schlichtweg die Firma, die das Produkt entwickelt hat, keinen Support für Arch bietet. All solche Sachen kommen zusammen und es ist viel zu einfach, so ein Skript, so ein Package zu generieren. Ich kenne ein anderes Beispiel, das ist Brew. Stammt ursprünglich als Homebrew aus der Apple-Welt, um Sachen in der Art zu ermöglichen. Es gibt auch Linux Brew und es gibt eine Variante für Windows und. Aber da muss man sich schon ein bisschen reinarbeiten, um es zu schaffen. Und es gibt überhaupt kein Handling bei der Übergabe von Projekten, also ein Handshake oder so wäre schon nett. Oder irgendwelche Zertifikate, Signaturen oder dergleichen.
Ich würde ehrlich gesagt selber jetzt auch reingrätschen als langjähriger Linux-Arch-User. Also jetzt sind es dann bald schon über 15 Jahre. Das, was also meiner Meinung nach ist das erste Problem, dass das neue Feature eingeführt wurde vor 2 Jahren oder so, dass man eben von alleine ein als Orphan markiertes Paket übernehmen kann. Das gab es vor 2 Jahren circa noch gar nicht. Und das hat es natürlich den Bots auch erst ermöglicht, dass man das dann vollautomatisiert über das Webinterface macht. Und ich glaube, der einfachste und erste Schritt wäre, das wieder abzudrehen. Und mich wundert es bis jetzt, dass das nicht das erste war, was sie gemacht haben. Weil die Leute, früher war es so, bevor man Packages adopten konnte, also die Weisen adoptieren konnte, musste man auf die AOR-E-Mail-Liste eine Mail schreiben und sagen, hey, passt auf, das Paket ist uralt, nicht abgedatet, ich würde das gerne übernehmen. Und allein diese Hürde ist dann schon so groß, dass das eh keiner mehr bottet. Ja. Damit würde sich das Problem in meinen Augen eigentlich schon erledigen. Alles Weitere, alle Rufe nach, ich möchte das kontrollieren oder sonstiges, erfordert ja wieder viel mehr Manpower und Leute, die das irgendwie, oder man ruft vielleicht nach LLMs und sagt, Claude, bitte, Anthropic schenkt uns bitte Tokens und wir jagen dadurch. Ja. Ich meine, der Angriff, muss man ja auch sagen, ist in meinen, ich bin jetzt nicht direkt aus der Security-Sparte, mehr aus der Safety-Sparte, aber technisch gesehen ist das ja Kinderkacke, was die gemacht haben. Die haben da irgendwelche komischen JavaScript-Packet-Manager aufgerufen und halt irgendwelche Daten-Exfiltrierungstools installiert. Also nicht cool, aber es ist jetzt kein Targeted-Angriff oder so. Ja. Es ist einfach...
Genau.
Ach so, du wolltest.
Ah, okay, ja.
Ich würde sagen, dass es vielleicht auch so einen Prozess geben sollte wie bei anderen Distros, dass vielleicht auch Leute diese Pakete überprüfen müssen und wenn die keinem mehr gehören, dass sie vielleicht ganz rausgenommen werden. Mhm. Und dass es einen sinnvollen Übergabeprozess geben muss und nicht einfach so, weil dann ist das ja ein erwartbares Ergebnis, dass sowas dann passiert.
Also ja. Würde ich jetzt sagen. Aber da vielleicht kurze Gegenfrage, wer macht es dann?
Also ich hätte gedacht, vielleicht vom Aure-Team oder vielleicht sogar das Arch-Team, weil beide sind ja auch eigentlich daran interessiert, weil wenn sowas passiert, fällt das ja erstens auf Aure zurück, dass das einen schlechten Ruf gibt und letztendlich sogar auf Arch selber. Also müssten sogar beide ein Interesse haben, dass das nicht passiert.
Ja, ja, sehe ich ein. Ne? Gut, da hinten noch eine Meldung.
Ich habe da noch einen anderen Aspekt, nicht wirklich darüber, jetzt wer schuld ist oder wie man das jetzt 100% lösen kann. Da gab es hier schon gute Vorschläge, wie man da in die richtige Richtung geht. Aber eine Sache, die das Problem, glaube ich, auch ein bisschen verstärkt hat, ist, dass ich bisher keinen oder kaum einen AOR-Helper gesehen habe, der tatsächlich mitschreibt, wer der Maintainer von dem Paket war, als das Paket das letzte Mal installiert worden ist. Ein Update für ein Paket, das ich schon mal überprüft habe, auditiere ich vielleicht nicht mehr ganz so streng wie ein komplett neues Paket, was ich aus dem AOR installiere. Also ich finde, und ich bin auch gerade dabei, das mal bei Yay dazu zu contributen, die Maintainer mitzuschreiben und wenn das Paket orphaned oder readopted worden ist, einfach eine Warnung anzuzeigen, hallo, der Maintainer hat sich geändert, bitte schaut euch das vielleicht nochmal an, würde schon mal wahrscheinlich die Situation etwas verbessern.
Ja, genau, das ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, das habe ich mir auch schon gedacht. Genau, sonst noch irgendwelche Meldungen? Ja. Ja.
Ich denke, von den Möglichkeiten wäre es Schuld, lassen wir mal Schuld weg. Aber
ja, das war also das ja, war ist quasi nur so ein bisschen, um die Konversation zu starten, aber ja.
Ich würde die Punkte vor allem nicht als Oder-Punkte sehen, sondern eher als Und-Punkte. Also es ist gängig oft einfach im Security-Bereich, eines der Hauptprobleme ist oft, alle sagen, nein, es ist nicht mein Bier.
Ja.
Das macht der andere da drüben, der muss das checken. Und ich glaube, man müsste eigentlich bei allen Ebenen ansetzen. Und vor allem jetzt das zentral zu überprüfen und dergleichen, das hätte natürlich einen massiven Aufwand.
Ja.
Aber wenn man es schafft, zum Beispiel, dass die dummen User etwas mehr an der Hand genommen werden, weil es kommt halt einfach die Frage, ja, magst du den Source Code anschauen? Mhm. Die meisten sagen, nein, interessiert mich nicht, ich will einfach das Programm schnell installiert haben. Wenn man das vielleicht mehr aufbauen könnte, eben zum Beispiel, es hat sich der Maintainer geändert oder eine Basic-Überprüfung zum Beispiel, hört, es könnte fishy sein, das zeige ich dir in Rot an, willst du nicht doch vielleicht den Source Code anschauen, das wird es zum Beispiel schon massiv verbessern. Mhm. Und genauso wäre es, wenn man Veränderungen macht, dass man halt, ich komme aus dem ISMS, mehr risikoorientiert das Ganze macht, das heißt, wenn man so eine massive Änderung macht, man kann einfach orphanated übernehmen, dass man sich halt mit der Community gemeinsam im Vorhinein nochmal überlegt, ist das vielleicht eine gute Idee oder könnte dann genau sowas passieren?
Ja, ja. Gut. Ja, den Aspekt, dass da irgendwie den Usern so ein bisschen die an die Hand genommen werden sollten, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Genau, und ich würde jetzt vielleicht einfach mal zu meinem Standpunkt hier kommen. Ich sage, nur die Bad Actors sind schuld. Ich sage, das System, also ich sehe das AOR schon als, hier, ich lade mein Skript hoch, du musst ihm nicht vertrauen, du solltest ihm wahrscheinlich nicht vertrauen. Genau. Das ist ein Problem, das ist schon längst bekannt. Wir vertrauen ja nicht nur plötzlich, also wir vertrauen jetzt seit 2 Jahren, tatsächlich wusste ich das gar nicht, dass das erst seit 2 Jahren einfach so geht, aber wir vertrauen ja nicht nur Orphan-Packages, sondern auch neu angelegten. Also jeder kann ja einfach ein Paket anlegen, es hochladen. Die Malware muss ja auch nicht besonders offensichtlich sein. Ja, Malware ist ja besonders gut, wenn sie sich versteckt. Das heißt, ich kann potenziell trotzdem viele Leute infizieren. Und bisher war das auch meistens relativ okay, so wie das funktioniert jetzt. Und ich denke auch nicht, dass sich da zwingend das AOR groß ändern muss. Vielleicht, also wir haben schon gesagt, irgendwie ein paar Sachen sind, glaube ich, schon, was man ein bisschen verbessern kann, aber grundlegend ist es so, das AOR, da vertrauen wir immer einer fremden Person. Das ist Grundbestandteil des AOR und dementsprechend finde ich das Orphan-System schon auch irgendwie konsequent. So, wenn ich der Person davor vertraut hat, warum sollte ich nicht auch der nächsten Person vertrauen? Ich kenne die wahrscheinlich genauso gut wie bisher. Also, ne, trotzdem ist es sinnvoll, wenn man so ein Ding hat, wie du eben genannt hast, aber genau. Warum ich das denke, ist, ich finde, der Gedanke, dass man eben so ein Package-Bild liest und analysiert und da irgendwie jetzt die eine Line findet, die da jetzt die Malware installiert, mit dem NPM-Ding, was ja das Beispiel ist, was jetzt relativ aktuell war, war das relativ einfach, weil das teilweise Pakete waren, die mit JavaScript gar nichts am Hut hatten und dann wird da einfach noch NPM in die Dependencies eingefügt. Aber ja, man kann auch einfach keine Dependency mit hinzufügen. Curl ist auf fast jedem System und dann kann man sich irgendein Skript von irgendwo in eine Bash reinpipen und hat man auch was geschafft. Und also ich finde es absurd, dass man sagen kann, dass man sagen würde, ich kann das Skript in vertretbarer Zeit so scannen, um dann auszuschließen, dass es da irgendwas gibt, was heimlich irgendwas installiert. An dem Punkt, an dem man so viel Zeit reinsteckt, hätte man das Package-Bild auch selbst schreiben können. Und dann, ja, dann ist die Frage, habe ich da jetzt wirklich was gewonnen? Das ist vielleicht ein bisschen kontroverser Take, aber genau. Das geht, genau, es gibt auch Ausnahmen natürlich, das ist auch noch anzumerken, also es gibt auch wirklich Package-Builds, die sind so trivial, da schaust du einmal drauf, ja okay, ist offensichtlich, das ist, da wäre jetzt der Boilerplate doch aufwendiger, das selbst zu machen, aber das ist eben, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. genau, ich sehe, schon ist so, dass der Fehler auf der User-Seite liegt, aber eben darin, dass der Umgang mit dem AOR falsch ist. Also, und das ist nicht die Schuld der User, sondern die Tools, die der User bekommt, die sind einfach ein bisschen mangelhaft. Und das Problem wird auch nicht durch Package-Builds lesen eben gelöst, weil man eben so gut auch maliziöses Verhalten in einem Skript verstecken kann. Vor allem, wenn das Skript halt ein bisschen größer wird. Und meine Aussage dazu ist, du willst untrusted Software ausführen, da gibt es eine Lösung für. Die Lösung heißt Sandboxes. Und ich meine, also das ist jetzt meine Lösung. Wie gesagt, ich sehe schon ein paar zweifelnde Blicke. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback danach. Genau deswegen halte ich den Vortrag. Genau, wer macht es denn vor? Auf einem Handy, die meisten Leute installieren sich einfach irgendwelche Apps, proprietäre Apps, vielleicht jetzt nicht unbedingt jede APK, die man irgendwo mal im Internet gesehen hat, aber schon relativ frei einfach irgendwelche Apps und zum meisten Teil geht das ja auch relativ gut und der Grund ist Sandboxing und auch mittlerweile so Permission-Systeme, wo ich eben sagen kann, nee, diese App darf keinen Zugriff auf meine Kamera haben und solche Sachen. Genau, das ist auf den Smartphones haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Da haben wir irgendwie unsere Apps, die über APIs überhaupt erst an die Daten kommen und diese APIs kann dann das Betriebssystem einfach blockieren. Aber so ein bisschen so ein System wie, also ein bisschen vergleichbarer ist dann vielleicht Flatpak. Flatpak weiß ich auch, dass manche die gar nicht so gut finden, aber ich denke, das also ich bin ein bisschen Fan von Flatpaks und sie haben eben auch so ein Permission-System, wo ich jetzt sagen kann, okay, das Ding darf auf meine GUI zugreifen oder nicht. Und wenn ich halt sagen kann, hey, das darf da nicht drauf zugreifen, dann kann das auch keine Bildschirmaufnahmen machen oder dergleichen. Oder es darf nur auf bestimmte Ordner, nur auf bestimmte Verzeichnisse zugreifen. Und dann wäre es irgendwie auch auffällig, wenn ich sage, das darf nur auf meinen Pictures-Ordner zugreifen, wenn es dann plötzlich auf meine Crypto-Wallet-Ordner zugreifen will oder sowas. Genau. Wer es nicht weiß, Flatpak verhindert eben Sandboxen und die werden durch Bubble Wrap enforced, also dieses B-Wrap, das ist eben Bubble Wrap, das ist Sandboxing-Software. Genau, und ich präsentiere jetzt quasi mein Projekt, an dem ich so hobbymäßig immer wieder mal ein bisschen arbeite. Ich habe Sauron genannt, ich fand, das war ein super Name, Secure AOR On. das Auge, das über deine AOR-Packages wacht. Das ist überhaupt nicht bereit, das irgendwie zu verwenden. Also ich meine, ihr könnt es gerne, ne? Link ist da, könnt es euch gerne anschauen, aber ich verwende es selbst noch nicht. Es ist überhaupt nicht bereit. Das ist total Work in Progress, aber ich würde euch so ein bisschen die Idee jetzt mal ein bisschen davon näher bringen. Genau, das Ganze ist ein Wrapper um Make-Package. Und damit ist es sowohl mit den meisten eigentlich AOR-Helpern, da kann man ein Make-Package-Binary auch oft angeben, als auch mit dem manuellen Ansatz eigentlich kompatibel. Und ja, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, beim Build, also Ausführen von Make-Package, muss jetzt der Build unbedingt Zugriff auf mein Home-Directory haben? Das ist ja standardmäßig der Fall. Also es gibt auch in manchen Helpern dann die Möglichkeit, das in einem Changeroot auszuführen, aber Changeroot ist jetzt eigentlich auch kein Security-System, sondern einfach so ein nicht ganz Containerization, aber einfach, dass man ein Environment hat, einfach was clean ist. Das heißt, also muss der Zugriff auf irgendwie eigentlich sichere Bereiche meines Systems haben? Eigentlich nein. Prinzipiell, ich habe es nicht ausgetestet, aber wenn ich mich nicht täusche, ist es auch so, dass wenn ihr auf eurem System eingestellt habt, dass ihr mit sudo ohne Passworteingabe Befehle ausführen könnt, dann kann das auch ein Build-Skript während dem normalen Build-Prozess, was ja eigentlich auch als User ausgeführt wird. Genau, und solche Sachen, die kann man eigentlich relativ einfach lösen, indem man den Build-Prozess auch in der Sandbox, also in einem Bubble Wrap, nicht Container, in der Bubble Wrap Sandbox ausführt. Genau, dann generiert unser Make-Package ja diesen Tarball und dann ist der nächste Schritt, dass eben Sauron diesen Tarball nochmal nachpatcht und nämlich macht es es so, dass alle Executables, sofern das so eingestellt ist, aber das wäre jetzt die Standardeinstellung, ersetzt mit einem Wrapper, der dann die eigentliche Executable eben in der Sandbox ausführt. Sodass, wenn ich jetzt dieses Paket installiere und das hat eine Executable und ich würde ganz normal dieses Programm jetzt ausführen, dann würde es eigentlich den Wrapper starten, der dann das eigentliche Programm in der Sandbox ausführt. Das Schöne ist, da Flatpak ja Bubble Wrap verwendet, stelle ich mir jetzt gerade noch vor, dass es relativ einfach sein sollte, ein ähnliches Permission-System wie bei Flatpak auch eben hier für AOR-Packages einzurichten. Also stelle ich mir auch vor, vielleicht kennt der ein oder andere Flatseal. Das ist unsere schöne GUI auch eben um dieses Flatpak-System herum, wo ich jetzt hier eben Discord mal habe und dann kann ich dem irgendwie sagen, ja, der soll auf meinen Pulse-Audio-Sound-Server, das kann ich keinen Sound mehr verwenden bei Discord, okay, soll der keinen Zugriff haben und zack, fertig. Und beim nächsten Start, glaube ich, wird das dann erst ausgeführt, aber genau. Oder genauso kann ich eben sagen, dass er auf bestimmte Verzeichnisse Zugriff oder keinen Zugriff haben soll und solches, sowas. Genau sowas würde ich mir dann eben auch für Sauron vorstellen. Genau, hier auch nochmal gesagt. Genau, außerdem, jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier ein Permission-System, dann bringe ich da eine ganze Menge Komplexität rein. Da hat natürlich ein User jetzt auch keinen Bock, wenn ich jetzt sage, hey, okay, ich installiere mir jetzt hier Paket XY. Ja, okay, jetzt konfiguriere mal bitte alle Sicherheitspermissions für dieses Paket, sondern es sollte irgendwie sinnvolle Standardkonfigurationen geben und gegebenenfalls kann man die eben nachändern. Eine weitere Idee ist, dass es vielleicht auch, das ist auch ein Aspekt, der hat viele Kritikpunkte, denke ich, aber dass man auch so eine Art Repository für diese Konfigurationsdateien hat. Also bei Flatpak ist es, soweit ich weiß, so, dass die Applikationen quasi diese Permissions mitliefern. Könnte man auch hier überlegen. Aber ja, dass man halt so Default Permissions hat und die sind dann vielleicht irgendwie zu weit. Weil letztlich kann dann der Maintainer eben, wenn er irgendwie ein Bad Actor ist, auch zu weite Permissions einfügen. Allerdings wäre das ja genau das Konzept, wie es dann auch bei einem Android ist oder so, wo ich mir eine App installiere und dann sehe ich, ja, die App will Mikrofon-Permissions. Und dann denke ich mir, aber das ist irgendwie was keine Mikrofon-Permissions haben sollte. Und dann kann man da eben den User so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, ja, also willst du das wirklich? Und so weiter. Genau, genau, das ist, was ich gemeint habe hier und ja, dann gibt es noch ein paar andere Aspekte. Vielleicht wollen wir auch einfach nur sagen, ich will für ein Paket einschränken, hey, du darfst nur in diesem Pfad Dateien hinterlegen. Weil ich vielleicht sage, ja, also ich vertraue dem Ding, solange es nur hier in meinen Themes-Ordner irgendwelche Dateien legen darf. Selbst wenn es Executables sind oder vielleicht sage ich auch, dass es überhaupt nicht Executables installieren darf, dann juckt mich das nicht, weil das ist hier nur in dem Themes-Ordner. Ich weiß, dass das Programm, was das ausliest, liest nur Bilder oder was weiß ich ein, also kein Problem. Und wenn jetzt irgendjemand das Paket übernehmen würde und dann versuchen würde, irgendwo anders ein Binary reinzuschreiben, dann würde eben Sauron sagen, stopp, das Paket versucht hier hinzuschreiben, das ist aber durch deine Konfiguration ausgeschlossen. Du musst dir das jetzt erstmal anschauen und entscheiden, wie du weitermachen willst. Genau. Es gibt auch noch den Aspekt, dass, vielleicht kennt es nicht jeder, es gibt Suite-Root-Binaries auf Linux. Das heißt, das sind ausführbare Programme, die automatisch Root-Permissions haben, selbst wenn sie von einem Nicht-Root-User ausgeführt werden. Das heißt, als Bad Actor könnte ich jetzt so ein Programm quasi irgendwo hinlegen und dann das ausführen und dann wäre ich plötzlich Root, also hätte plötzlich dadurch eine Privilege Escalation. Das heißt, das wäre auch eine, also das ist auch aktuell schon eine Sache, die man damit quasi generell ausschließen kann. Wäre auch eine sinnvolle Standardkonfiguration eben zum Beispiel. Genau, so. Ja, das ist ja eine hervorragende Lösung, höre ich euch alle sagen. Genau, die hat ja bestimmt gar keine Probleme. Leider nicht. Mir sind schon einige aufgefallen und euch bestimmt auch. Genau, du denkst bestimmt gerade an einen gravierenden Fehler in dieser Idee und merk sie dir. Ich stelle kurz meine vor, die ich schon kenne und dann könnt ihr mir gerne die, die ich noch nicht kenne, sagen. Genau. Also das eine Problem ist, es gibt eben, ich habe sie jetzt mal doch ausführbare Dateien genannt, also nicht jede Datei, die nicht ausführbar ist, ist auch tatsächlich ohne Code, sage ich mal. Ein Beispiel hier ist tatsächlich dieses, Dash-bin-sh-Paket. Das kennt vielleicht nicht jeder, also wahrscheinlich sogar nicht jeder. Dash ist eine Shell, eine POSIX-Compliant Shell und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie deutlich schneller ist als die Bash, ist aber ziemlich kacke zu benutzen, so per Hand, weil es einem einfach die ganzen schönen Features, Reverse Search und alles Mögliche nicht hat, sondern das ist einfach zum Ausführen von Skripten sehr praktisch. Oft hat man ja in seinen Skripten oben ja /bin/sh und dann wird eben die bin/sh ausgeführt, um dieses Skript auszuführen. Und deswegen will man vielleicht dieses Paket installieren. Das macht nämlich, dass immer wenn Bash aktualisiert wird, dann updatet es auch eben diesen bin/sh-Link, Symlink auf die Bash. Und das wollen wir vielleicht nicht, weil wir eben diese krasse Performance von dieser schnelleren Shell jetzt haben wollen. Und dieses dash bin/sh, das installiert hier nur so einen Hook. Und der Hook, ja gut, den habe ich hier mir auf die, also das ist die Datei im Prinzip, diese Hook-Datei und die wird in einen entsprechenden Ordner, in so einen Hooks-Ordner von Pacman gelegt und immer wenn Bash aktualisiert wird, also Install oder Upgrade, dann wird das hier ausgeführt, und was dann eben diesen Dash nochmal auf diese bin/sh verlinkt. Aber man könnte natürlich da auch irgendeinen maliziösen Command reinschreiben und das hier wäre jetzt eine Datei, die ist nicht ausführbar, Und mit der könnte man aber ziemlichen Schaden anrichten. Was da drin steht, wird auch als Root ausgeführt. Und das sind eben, also es gibt garantiert ganz viele Fälle, wo es irgendwie was gibt, hey, du könntest hier eine Datei hinschreiben, da hättest du plötzlich krassen Access. Aber das haben wir jetzt in Sauron nicht berücksichtigt und deswegen ja, ist es halt irgendwie schlecht. Ja? Ah ja, Mikrofon?
Berücksichtigt Sauron auch die Install-Dateien in Package Builds, also die Pre-, Post-, Install- und Remove-Hooks, die nicht als Hooks im Filesystem liegen, sondern halt von Pacman direkt ausgeführt werden?
Genau, also ich kann das mal kurz erklären, was das bedeuten soll. Ich habe ja dieses Skript gezeigt, den Kollegen, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, hier mit dem Prepare, Build und Package. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, eine .install, glaube ich, heißt sie dann immer, Datei in das in dieses AOR-Repo mit reinzulegen. Und das wird dann bei der Installation mit Make-Package, also dem Teil, der dann mit sudo ausgeführt wird, wird das dann auch mit Root-Rechten ausgeführt, was natürlich auch nicht so gut ist. Und da, also kann ich tatsächlich mal, kann ich, ja, okay, ja, da habe ich zumindest auch schon mal dran gedacht, nämlich, okay, teilweise dran gedacht, kann man vielleicht nicht gut sehen, hier steht to do actually handle this, genau, hier Option allow root installer, also das müsste man dann, wäre wahrscheinlich auch standardmäßig aus, müsste man dann für manche Pakete eben anmachen, die dann eben nochmal explizite root permissions bei der Installation brauchen. Generell habe ich aber gelesen, ist das sowieso nicht mehr so wirklich erwünscht, dass man das macht. Ich habe tatsächlich ein Beispielpaket, das war irgendwas mit irgendwelchen AMD-Treibern, aber das Einzige, was das macht, ist, dass es ein Echo macht in diesem irgendwie an den Nutzer, ja hier, du musst wahrscheinlich dein Kernel oder dein, ja, dein Kernel neu starten oder so. Aber genau, es gibt bestimmt auch sinnvolle Use Cases für sowas, da müsste man das dann eben explizit erlauben. Genau, aber genau das ist das Ding. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Fälle, die irgendwie Lücken sind, an die man denken muss. Und das ist so ein bisschen hier das Problem. Genau, dann ein Kritikpunkt, den ich auch schon von ein paar Freunden gehört habe. Der Trust, den haben wir jetzt nur verschoben. Davor haben wir ins IOR vertraut, ja, so gut es jetzt ging. Und darin, dass die Nutzer diese Package-Build-Files eben gelesen haben und dass die kontrolliert haben. Wenn wir jetzt dieses Sauron adaptieren, dann vertrauen wir einfach nur den Konfigurationsdateien für dieses Sauron-System und natürlich darin, dass Sauron gut implementiert ist, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Genau, das würde ich sagen, ist ein valider Kritikpunkt, aber ich habe ein bisschen Gegenpunkte dazu. Zum einen ist ja, wie gesagt, vom AOR jetzt nicht irgendwie die Hauptpriorität, dass man da sicherstellt, dass das sichere Packages sind. So, wenn da was gemeldet wird, dann wird das eben behoben, aber hier bei diesem Sauron-System wäre jetzt eben der ganze Punkt, dass wir uns um die Security kümmern und dadurch quasi ein konzentrierter Effort darauf ist meine Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen verbessert. Der andere Punkt ist, also Sauron würde in keinem Fall eigentlich das ganze System unsicherer machen. Wir machen es mindestens ein bisschen sicherer, weil wir ja nur Einschränkungen haben. Aktuell hat ein AOR-File mehr oder weniger alle Permissions, die es halt haben will. Genau, und so könnten wir das zumindest ein bisschen einschränken. Genau, und also das ist eben auch der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben. Also Sauron will eben den Nutzern überhaupt erstmal die Tools geben, um sich da so ein bisschen besser absichern zu können, ohne jetzt jede Zeile des Package-Builds genau studiert zu haben. Genau, und also so eine Konfiguration, Sicherheitskonfiguration ist halt auch ein bisschen einfacher zu lesen als so ein Package-Build-File. Ja? Genau. Nächster Punkt, was ist mit Bibliotheken? Bibliotheken sind auch ausführbarer Code, aber Bibliotheken werden nicht direkt gestartet. Ich kann also keinen Wrapper schreiben, der dann diese Bibliothek einfach wrappt, weil die wird ja nicht direkt ausgeführt. Vielleicht gibt es da irgendwelche fancy Lösungen, die dann beim Nachladen nochmal diese Bibliothek wrappen. Weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll wäre. Ich habe das Gefühl eher nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Lücke in dem Ganzen, die dann letztlich über Allow-List-Pfade für ein Paket nur gelöst werden kann. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Und auch, fehlt mir eine Lösungsidee. Vielleicht habt ihr ja eine ganz tolle Lösungsidee, das wäre natürlich super. Und das Ganze gilt natürlich auch bei anderen nicht offensichtlichen, also es geht auch so ein bisschen wieder in den doch ausführbaren Code, also Python-Bibliotheken oder so werden ja auch über normale Arch-Packages teilweise installiert. Genau, die können natürlich auch irgendwelche Malware drin haben und wenn die dann geladen wird beim Ausführen von irgendeinem Python-Prozess, dann ist auch schlecht. Genau. Gut, und dann ist natürlich noch der Punkt, ja, also ich habe jetzt die ganze Zeit vom Programm geredet. Ein AOR-Paket ist ja nicht ein Programm, sondern das kann ein Programm beinhalten, aber es gibt auch genug Pakete, die einfach nur Dateien sind. Also ne, ich habe vorhin was von Theme-Dateien geredet, also Theme-Paketen geredet, wo dann nur irgendwelche grafischen Bestandteile irgendwie drin sind. Aber letztlich ist es eigentlich umso besser, dann können wir nämlich auch direkt sagen, in unserer Konfiguration, dieses Paket darf niemals Executables mitliefern. Dann würde quasi, wenn irgendjemand da plötzlich doch versucht, Executables hochzuladen und wir wollen das installieren, würde Sauron sagen, nee, du hast gesagt, das Paket hat keine Executables, also schau es dir an und gegebenenfalls musst du halt deine Konfiguration ändern. Genau, und wie gesagt, also man kann dann eben auch irgendwelche Allow-Lists, Deny-Lists haben, wo man sagt, okay, alle Pfade, die in User, Share, Themes oder so sind, ist okay, wenn da was reingeladen wird. Genau, damit bin ich am Ende von meinem Teil. Ich will jetzt von euch hören, ist das alles, also meine Lösung, dieses Sauron-Projekt, ist das eine total dumme Idee? Welche Möglichkeiten seht ihr sonst, das IOA sicherer zu machen? Also es kann komplett weggehen jetzt von dieser Sandbox-Richtung, sondern auch wieder, was wir eben schon hatten, muss das IOA-Team noch irgendwelche Änderungen machen und dergleichen. Genau, ich bin gespannt auf euer Feedback und bin jetzt bereit für die Fragen und die Diskussionsrunde.
Vielen Dank für den Vortrag.
Zuerst bin ich dir mal sehr dankbar dafür, dass du unterschieden hast, wann bringe ich dem Ganzen wie viel Vertrauen entgegen. Das, finde ich, ist eine sehr gute Methode, das anzugehen. Mhm. Ist dir aufgefallen, wie unterschiedlich riskant die Sache ist, je nachdem, ob man nur ein Paket hinzufügen will, da jemand eigentlich nicht so ohne weiteres trauen soll, oder man eventuell sogar unbeaufsichtigt das ganze System updatet. Du selbst hast ja berichtet, dass du, war das Kalu, einsetzt statt Pac-Man, und wenn man den dann für ein System-Update aufruft, dann wird eben extrem viel erstmal an Daten hin und her geschrieben und extrem viele Pakete ändern sich oder finden ein Update, und gerade da kann dann Malware schneller mal dabei sein und nicht entdeckt werden. Vielleicht wäre es gut, wenn alle Helper und Programme, die Ähnliches und mehr tun, unterscheiden würden zu Anfang, mache ich das jetzt unbeaufsichtigt oder beaufsichtigt? Alles, was eigentlich einen kleinen Blick darauf oder mehr erfordert, wird erstmal vertagt. Mhm.
Ja, genau. Ja, also ist wahrscheinlich sinnvoll, ne? Also ich stelle es mir jetzt quasi in Kombination mit diesem Sauron-System vor, und das müsste dann natürlich auch die entsprechende Integration dazu haben, dass eben der Paru sagen kann, ja, okay, also das ist jetzt eine Sicherheitskonfiguration, die können wir mal ein bisschen erweitern oder so. Aber ja, also ist, denke ich, eine gute Anregung. Danke.
Meine Hauptkritik, die du noch nicht erwähnt hast, ist, dass Sandboxing inhärent sehr schweres Problem ist. Das ist jetzt nicht erst seit man in der letzten Woche 5 Sandbox-Escapes in 5 AI-Szenarios gehabt haben, sondern das ist eigentlich auch in der CTF-Szene so ein Medium-Level-Challenge. Warum glaubst du, dass du das nächste Flatpak, weil Sauron ist ja im Prinzip just another Flatpak, wo es ja schon 5 andere gibt, warum glaubst du, dass du das besser machst, wie irgendwelche Menschen von Debian oder Ubuntu oder wer immer Flatpak macht?
Ja gut, also ich glaube nicht, dass ich es besser mache als die Leute von Flatpak, das sollte ich vielleicht mal sagen. Genau, ich verwende letztlich ja dieselbe Technologie, deswegen, also die Sandbox selbst ist ja nur dieses Bubble Wrap, und Sauron benutzt die nur, und deswegen gebe ich quasi die Verantwortung an der Stelle einfach ein bisschen ab und gehe davon aus, dass Bubble Wrap sicher ist. Gegebenenfalls muss man vielleicht schauen, dass es irgendwie eine bessere Sandbox gibt, aber also ich kenne mich da jetzt nicht mit Sandbox Escapes wirklich gut aus. Aber also ich kenne jetzt keine für Bubble Wrap, so, aber ja, also letztlich müssen wir schon darauf vertrauen, dass quasi die Technologie, die wir verwenden, sicher ist. Genauso kann man ja auch sagen, ja, Linux gab es Privilege Escalations, kann ich jetzt auf User und Root Separation irgendwie vertrauen. Also es ist ein guter Punkt, das ganze Ding ist nur so sicher wie die Sandbox, die es verwendet. Aber das ist, denke ich, kein Problem, mit dem ich mich mehr beschäftigen muss, als einfach nur die richtige Sandbox auszuwählen. Zumindest hoffe ich das. Aber du lächelst schon so, also können wir später nochmal drüber reden. Okay, sehr gut.
Ich glaube, ich will beobachten, dass das viele Augenprinzip einfach so alle die Leute allgemein überwachen, so ein bisschen was im Auge passiert, noch deutlich verbesserungsfähig ist, weil die Package oder diese Augenhelper jetzt die Gelegenheit zu auditen und das Bildskript anzuschauen ist, wenn man updatet oder was installiert. Und es gibt keinen dümmeren Zeitpunkt, das mache ich jetzt sicher nicht. Aber ich bin über 10 Jahre Arch, habe ich wahrscheinlich ein Package-Bild gelesen, den ich nicht aufgemacht habe, weil er kaputt war. Und mittlerweile bin ich beim anderen Package-Manager mit der Schneeflocke. Und aus vielen Gründen lese ich da viel, viel mehr Build-Skripts. Das irgendwie landet man ständig in diesem GitHub-Web-Interface. Da ist Git-Blame, was ist denn da so hier passiert? Man kann zentral durch den Bug-Tracker durchscrollen, was ist denn da so los, was wird gerade gemerged. Und im AU ist das nie passiert. Ich habe nie gesucht, vielleicht gibt es das, aber als normaler User habe ich da jetzt nie was beigetragen, auch wenn ich es vielleicht gekonnt hätte.
Okay, also ich bin mir nicht, du hast von NixOS geredet oder bin ich jetzt komplett falsch? Ja, okay, gut. Ich muss sagen, ich meine, das ist gut, wenn es da so eine bessere Experience ist. Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung davon. Ich habe mich von Nix bisher immer ferngehalten. Nicht irgendwie, weil ich es doof finde oder so. Ich weiß einfach zu wenig davon. Aber ja, vielleicht kann man sich da auch was abschauen dann. Ja.
Eben aus der historischen Perspektive jetzt wieder als alter Arch-User sozusagen. Das AOR ist ja inzwischen Git-basiert vollständig. Die haben eine eigene GitLab-Instanz, da ist jetzt alles drinnen. Das war früher auch nicht der Fall. Ich glaube, da hatten sie noch SVN hinten raus oder sowas. Und das heißt, dass man jetzt Git die Änderungen blamed, wäre möglich. Und das war im Grunde auch das Einzige, was jetzt geholfen hat bei eben diesem Angriff oder wie wir es nennen wollen, weil die ja eben, also die 1500 Packages plus stimmt schon. Also von mir waren auch ein paar betroffen, halt Orphans von mir, die ich mal erstellt habe. Und dann, man orphant es dann halt, damit jemand anderes verwenden kann. Aber ich habe diese Änderung eben auch, das ist zu spät erst gesehen. Das ist, aber man konnte es über das Git dann zurückrollen. Das heißt, das, was jetzt für NixOS beschrieben wurde, gerade wäre jetzt zumindest eingeschränkt auch möglich. Da kenne ich jetzt auch nichts zu wenig dafür.
Alles klar. Okay, sonstige Meldungen.
Ich hätte sonst auch noch mal, ich habe jetzt vorhin mal ganz kurz nicht aufgepasst aus Gründen. Zum Build-Step selber, vielleicht auch an die Audience, sandboxt ihr das oder CH-Root? Ich meine, das einfachste CH-Root ist ja auch schon mal eine billige Sandbox, weil Arch oder Make-Package, die Build-Skripte würden das unterstützen und es ist ja auch die offiziellen Packages von den Trusted-Usern oder wie jetzt halt heißt Maintainer, werden ja auch in CH-Root gebaut, allein schon damit keine unnötigen anderen Dependencies drinnen sind. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich habe noch nie ein AOR in einem CH-Root gebaut, aber es müsste eigentlich verhältnismäßig einfach möglich sein. Wie ist da bei euch der Stand?
Also ich verwende es jetzt nicht aktiv viel, weil es auch irgendwie ein bisschen mit dem aktuellen Skripten, es geht nicht so schwer, aber es ist auch ein bisschen umständlich. Ich habe es aber bisher verwendet, zum Beispiel beim Bauen von Toolchain-Paketen wie GCC für verschiedene Architekturen oder so. Da gibt es ein in den Arch DevScripts gleich drin liegendes Skript namens MakeChRootPackage. Das maintains selber ein Arch Linux CH-Root zum Bauen von Paketen darin. Und das funktioniert, ist halt nur ein CH-Root, aber ja, es ist besser als nichts, ist aber von der Ergonomik her jetzt auch nicht so geil für normalen Nutzer.
Ich habe, als ich die Meldung mitbekommen habe, auch erstmal mein Verhalten hinterfragt und geringfügig geändert ist. Ich finde, wir brauchen diese Möglichkeit der AURs. Sie sind notwendig. Ich habe ihre Nutzung zurückgeschraubt auf weniger. Ich habe auch gesagt, was ich sowieso mache, alle paar Jahre setze ich dann mal die Nutzung von Vorabversionen aus. Und danach werden sie nicht abgedatet, sondern neu eingerichtet, damit eben ich mitkriege, was da ist und auch unter Beobachtung, dass ich also die Rückmeldungen mitkriege. Vieles, was du machst, erfordert leider Interaktion. Was ich aber noch interessant finde, ist, dass man tatsächlich auch die Möglichkeit bei vielen Helpern hat, einfach mal zu sagen, mach das nur so ohne Berücksichtigung von Abhängigkeiten. Das kann auch mal ganz heftig die Gefahr reduzieren.
Ja,
also kann aber System kaputt machen.
Ja, genau, das ist auch mal
da gibt es immer dieses Firmware, die Partial Updates sind nicht supported.
Ja, genau. Ja, also genau, das war jetzt auch mein Gedanke, dass man da vielleicht sein System kaputt eher macht, also zumindest temporär. Aber ja, also es ist auf jeden Fall richtig, dass dieses System so viel, relativ viel User-Interaktion erfordert. Vor allem, wenn man dann jetzt vielleicht dann Pakete hat, die Abhängigkeiten haben, die selbst wieder AOR-Pakete sind. Da müsste man sich dann überlegen, ja, okay, wenn ich jetzt irgendwie so ein AOR-Paket habe, das hat 5 AOR-Pakete als Abhängigkeiten und dann muss ich erstmal durch 5 Konfigurationsfenster durchklicken, ist nicht so die schönste User Experience. Genau, da müsste man sich dann vielleicht was überlegen, dass man vielleicht alle auf einmal irgendwie abhakt oder sowas. Ja. Und im besten Fall gibt es eben auch dieses System mit quasi Community-sourced Konfigurationsdateien. Müsste man halt dann auch schauen, wie das irgendwie, also das sind dann quasi Konfigurationsvorschläge, also der User sollte dann trotzdem nochmal selbst schauen. Aber muss man dann auch schauen, wie man das sicherstellt oder zumindest sicherer stellt, dass da das trotzdem sichere Dateien sind.
Ein weiterer kleiner Punkt, den ich vielleicht noch kurz ansprechen möchte. Eine weitere Art und Weise, wie man unter anderem dazu kommt, dass man dann mal ein AOR-Paket baut, unabsichtlich, das man eigentlich gerade gar nicht bauen wollte, ist, dass viele AOR-Helper einfach mal alle Pakete, die man hat, in den Arch-Repos suchen und alle anderen aus dem AOR suchen. Und wenn dann mal zum Beispiel ein Paket aus den Haupt-Arch-Repos verschwindet, wird dann gleich das gleichnamige Paket aus dem AOR genommen. Das, also der Hauptklassiker dafür werden sind jetzt zum Beispiel die ganzen Electron-Versionen, wenn man auf einmal unabsichtlich Electron 21 from Source baut und sich fragt, warum das Update so lange dauert. Das ist, finde ich, da passiert viel zu viel implizit. Da sollte man mal schauen, dass man das Tooling irgendwie so macht, dass das nicht alles von allein passiert.
Ja. Zeit ist langsam vorbei. Ja. Genau, dann holen wir uns noch die letzte Frage, wenn es noch eine gibt. Okay, ansonsten würde ich sagen, ja, hat mich gefreut, wenn ihr gleich nochmal sprechen wollt, würde mich sehr freuen. Genau, dann sieht man sich. Danke.
Vielen herzlichen Dank für den Vortrag und dann würde ich noch um eine Runde Applaus bitten.